Hallo und herzlich willkommen zu Folge 96 von Happy Bootstrapping. Diese Folge ist was ganz Besonderes, denn die haben der Peter von Sidebrenner und ich gemeinsam aufgenommen auf der Heilbronn Slushed am 24. Oktober diesen Jahres. Die Slushed in Heilbronn ist der kleine Bruder der großen Slush-Konferenz in Helsinki und die Slushed, die findet eben unter anderem in Heilbronn statt, eben am 24.10. Wir waren vor Ort, ich habe viele Leute getroffen, einen Vortrag gehalten zum Thema Success Factors von Bootstrap Startups, was ich alles hier so im Podcast gelernt habe. Und darauf oder direkt anschließend gab es ein bisschen Hektik, weil ja zwei Minuten nach dem Vortrag wir eben den Live-Podcast gemacht haben. Das hört man leider auch ein bisschen im Setup. Es war um uns herum relativ laut. Wir haben versucht, oder Peter hat die Folge geschnitten und die AI hat hoffentlich ja das Beste rausgeholt, was nur geht. Genau. Das erstmal so als Vorgeplänkel. Ja, wen haben wir interviewt? Wir haben ja auf LinkedIn kurzfristig da den Slot bekommen und dann den Gast gesucht. Und die Theodora hat sich kurzfristig bereit erklärt, hier als Interviewpartnerin bereitzustehen. Die Theodora, die hat ein Startup gegründet. Das hieß auf der Slush noch Travel Out. Mittlerweile heißt es nur Wail Out. Genau, und das ist gebootstrapped. Da geht es um eine Reise-App, die Solo-Reisende mit gemeinsamen Reisezielen oder Passionen miteinander verbindet. Und die Theodora hat es eben ja gegründet, weil sie selber sowas machen wollte oder selber gerne allein reist. Und ja, die genaue Motivation und wie sie das alles gemacht hat, das erzählt sie dann gleich alles im Podcast. War für mich auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Die Folge ist auch etwas kürzer und ja, wie gesagt, der Peter und ich veröffentlichen das gemeinsam auf Sidepreneur, auf dem Sidepreneur-Podcast und hier bei Happy Bootstrapping. So, und bevor es dann jetzt direkt mit der Theodora, dem Peter und mir von der Slush dann losgeht, noch wie immer ein Hinweis in eigener Sache. Feedback, Fragen und Vorschläge für Gäste kannst du mir gerne an hallo@happy-bootstrapping.de schicken oder mich einfach über LinkedIn kontaktieren. Ganz besonders freue ich mich auch, wenn du Bock hast, mich über Patreon zu supporten. Auch dafür findest du den Link in den Shownotes. So, jetzt geht's direkt los mit der Folge von der Slush. Viel Spaß!
Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur Podcast und Happy Bootstrapping Podcast.
Hallo, hallo.
Ja, zwei Stimmen. Heute eine Kollaboration zwischen Andy vom Happy Bootstrapping Podcast und mir vom Sidepreneur Podcast. Wir sind hier auf der Slush. Und warum sind wir hier, Andy?
Ja, weil wir neue Eindrücke sammeln wollen von Startups, Venture Capital, Bootstrapping, generell Kontakte knüpfen, Netzwerken und einen schönen Tag haben.
Und es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass wir das in Kombination machen und hier live machen. Nicht der erste Live-Podcast insgesamt, aber deswegen versuchen wir mal, wie es mit der Absprache funktioniert. Wir müssen hier extrem laut sprechen, deswegen hoffen wir, dass es nachher ganz gut hörbar ist alles. Aber ja, bevor wir jetzt loslegen und ins Thema reingehen, erstmal ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer und Zuhörer und auch natürlich an unsere Gästin, die Theodora. Und Theodora, bevor wir jetzt auf das, was du machst, zu sprechen kommen, bitte stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern vor.
Ja, hallo zusammen. Also ich freue mich, hier dabei zu sein bei einem Live-Podcast. Ich habe tatsächlich meinen eigenen Podcast, das mache ich aber nicht Vollzeit. Und jetzt bin ich mal auf der anderen Seite, nicht diejenige, die interviewt, sondern eigentlich diejenige, die interviewt wird. Und wie du schon gesagt hast, ich bin die Theodora Hatzipavlidis. Den Nachnamen müsst ihr jetzt nicht auswendig kennen. Genau, ich bin auch auf der Slush als Gründerin, weil ich habe mein eigenes Startup vor 2 Jahren ungefähr, dieses Jahr offiziell gegründet, aber gestartet vor ungefähr 2 Jahren. Und ich mache noch ein paar andere Sachen. Ich bin noch an der Uni tätig als Lehrkraft und ich gehe noch an Schulen und unterrichte soziales Unternehmertum. Das heißt, es kommt sehr viel zusammen, aber alles im Bereich Startup. Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Das heißt, du bist Sidepreneurin, Gründerin, Arbeitnehmerin dann tatsächlich noch oder bist du da in der Universität angestellt oder wie läuft es ab?
Genau, also ich bin da freiberufliche Dozentin tatsächlich an der Uni. Das kam auch wirklich, also ich habe nie nach dieser Möglichkeit gesucht zu unterrichten. Es kam immer, wie es kommt und ich wurde gefragt, ob ich nicht Lust habe, nach meinem Master noch Dozentin zu werden und ich sage immer, why not? Also ich denke, man sieht so viele Gelegenheiten nicht und ich sage lieber einmal öfters ja als zu wenig nein. Und genau deswegen bin ich neben meinem Startup auch noch Dozentin und Coach im Social Entrepreneurship Bereich und ja, mache so einiges gleichzeitig.
Das ist eine ganze Menge. Und was genau hast du gegründet oder was macht dein Startup? Kannst du ein bisschen was erzählen dazu?
Ja, wir haben tatsächlich, wir sind gerade in der Beta-Phase. Wir sind frisch in der Beta-Phase endlich gelandet. Was wir machen ist, wir haben eine App entwickelt, wo wir Soloreisende matchmaken, basierend auf ihrer Persönlichkeit. Weil ich bin selber Soloreisende, hatte selber das Problem. Es war tatsächlich ein Uni-Problem, Uni-Projekt, was danach zu einem Startup geworden ist. Und auch unerwartet für mich selbst. Und genau, was wir noch machen, ist, wir personalisieren quasi die ganzen Reiseerlebnisse auf eine nachhaltige Art und Weise. So wollen wir die Welt einfach näher zusammenbringen im echten Leben mit Technologie und das Reisen nachhaltiger mitgestalten. Genau.
Den Namen hast du jetzt nicht gesagt. Wie heißt das Startup?
Stimmt, habe ich gar nicht gesagt. Travel Out ist unser Startup.
Okay.
Genau.
Und der Name, der kommt von woher? Travel Out?
Der kommt tatsächlich, weil ich Leute animieren oder unser Startup will Leute animieren, natürlich rauszugehen in die Welt, in die wirkliche Welt, nicht in die digitale und zu verreisen. Also quasi Travel Out im wahrsten Sinne des Wortes.
Wir haben jetzt gerade so von hinten ein bisschen den Hinweis gekriegt, wir müssen noch lauter sprechen. Ich glaube, wir kriegen es hin. Wir versuchen jetzt einfach Gefühl zu schreien. Du hast es so ein bisschen angedeutet gerade, wie es überhaupt zu der Idee gekommen ist. Du hast gesagt, zum einen war es ein Projekt aus der Uni heraus. Zum anderen hast du gesagt, du bist selber Soloreisende. Das heißt ja aber noch nicht, dass man deswegen gleich unternehmerisch tätig werden muss. Also was war so der Antrieb, was war so die Idee dahinter, das Ganze zu starten?
Ja, tatsächlich wollte ich schon immer mein eigenes Startup oder mein eigenes Unternehmen gründen. Ich wusste nicht nur, wo oder wie ich anfange. Und tatsächlich sitzt mein Startup-Coach hier auch in Pufiko. Ich habe ihn auch an der Uni getroffen. Das war auch so ein Pitch-Event an der Uni. Mein erstes Mal gepitcht. War vermutlich katastrophal, ich weiß es nicht. Und dann hat er mich angesprochen und meinte, hey, ich habe einen Startup-Lessons-Kurs. Mach da mal mit. Und da kannst du deine Idee verfeinern, kannst eine neue Idee haben. Ich so, hört sich gut an. Habe ich einfach gemacht in meinem Masterstudium, also noch ein extra Fach, eine extra Vorlesung. Und während der Vorlesung habe ich einfach gemerkt, okay, das ist irgendwie eine Marktchance. Mir macht das extrem viel Spaß. Und dann meinte mein Coach, also mein jetziger Coach, damals war er noch nicht mein Coach, meinte, hey, wenn du weitermachst, coache ich dich auch jede Woche, jede zweite Woche. Ich sehe was in dich, in deiner Idee. Ich kann dich dabei unterstützen. Und ich habe dann wieder gesagt, why not? Und so hat quasi meine Startup-Reise begonnen. Genau.
Mit Why Not sozusagen, ja.
Mit Why Not.
Okay, bevor wir noch ein bisschen tiefer reingehen in das, was du dann mit Travel ausmachst, würde mich interessieren, wann hast du die Idee gehabt? Wann hat sich das so kristallisiert? Und in was für einem Stadium seid ihr dann heute? Mhm. Also weil du gesagt hast, Beta und so weiter.
Genau, also im Uni, ich dachte, das ist so ein Uni-Projekt, da habe ich mal die ganzen Methoden mit an die Hand bekommen. Und dann erst, also richtig gestartet hat es nach dieser Vorlesung, wo ich dann auch wirklich mit meinem Co-Founder gematcht habe. Ganz random Story, im Stuttgarter Nachtleben tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, jetzt brauchen wir die random Story natürlich.
Es war wirklich im Stuttgarter Nachtleben, donnerstags, nach 2 Uhr ist alles zu eigentlich. Er kam auf mich zu mit einer Truppe von 10 Leuten und meinte mit meiner Freundin, habt ihr nicht Lust mit uns mit weiter zu feiern? Wir kennen einen Laden, der noch offen hat. Wir so, okay, why not? Dann haben wir herausgefunden, okay, er ist auch interessiert an Gründen. Wir haben eigentlich gleiche Themen, die uns interessieren. Wir matchen von der Persönlichkeit. Und Monate später habe ich ihn einfach gefragt, hey, hast du nicht Lust, mit mir ein Startup zu gründen und mein Co-Founder zu werden? Und der hat auch gesagt, ja, machen wir. So ging tatsächlich die Reise dann weiter. Einfach wirklich von null auf, okay, Step by Step, finde ich einen Co-Founder, finde ich einen zweiten, ein Accelerator-Programm. Und dann hat das eine zum anderen geführt und ich war mittendrin in der Startup-Welt. Und von dem eigenen Problem wurde es wirklich eine Idee. Jetzt eine App. Wir haben eine App voll programmiert nach den ganzen Validierungen, Prototypen, Interviews, nachdem wir unseren CTO auch gefunden haben. Es war nicht so random, sondern im Netzwerk-Event, auf dem Startup-Netzwerk-Event. Da haben wir wirklich miteinander einfach geredet und gemerkt, okay, ich brauche dich. Er meinte, ich brauche dich. Ich so, nein, du musst in mein Team kommen. Und Monate später ist er dann wirklich zu uns gestoßen. Und hat die App dann programmiert und heute sind wir in der Beta-Phase mit auch über 600 Early Adaptern und genau, launchen die App spätestens Anfang des Jahres offiziell für alle und global, genau.
Anfang des Jahres ist immer Definitionssache, da frage ich dann gleich, welches Jahr?
2025.
Okay, cool. Aha. Ja. Also da habt ihr jetzt 600 Early Adopter schon in der App, also das ist ja auch schon mehr, wie manche andere haben. Wie genau wird das Geschäftsmodell dann funktionieren, weil jetzt gehe ich ja nicht alle 3 Wochen auf Reisen, theoretisch. Also wie funktioniert das dann?
Also für mich, das ist auch das Gute. Ich bin ja komplett die Zielgruppe und ich finde dann auch immer wieder Leute, die so sind wie ich, also die genau die unsere Zielgruppe sind, mit denen wir einfach die App gemeinsam aufgebaut haben im Sinne von, okay, was braucht ihr denn eigentlich noch? Ist euch das wichtig, was mir persönlich wichtig ist? Das heißt, wir haben immer wieder versucht, mit Leuten zu reden und wirklich in den Markt reinzuhören, was brauchen die denn? Und genau, unser Businessmodell wird dann darauf basieren. Also es ist natürlich alles eine Assumption, also alles eine Hypothese in der Startup-Welt. Wir gehen davon aus, dass unser Abo-Modell funktionieren wird, was, wie gesagt, man reist ja nicht 365 Tage im Jahr, vielleicht nicht. Das heißt, es wird ein zweiwöchentliches Abo-Modell sein, monatliches oder sechsmonatliches, also ein bisschen auf die Reisebranche abgestimmt. Aber der Haupteinnahmequelle wird dann die Provision sein, wo wir dann mit B2B-Partnerschaften wirklich versuchen, unsere User mit lokalen Gemeinschaften zu verbinden und somit auch das Lokale, diese Tradition weiterzugeben, einfach an unsere User und ein wirklich Experience Travel daraus zu machen und nicht nur ein, hey, ich bin Tourist, Touristin, sondern wirklich, hey, ich bin Traveler. Ja.
Jetzt arbeitet ihr auf der Webseite mit einer Waitinglist gerade und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wir hatten ja gerade auch schon gehört, es gibt ja auch schon eine Beta-Tester-Community. Inwiefern ist es für euch wichtig, diese Waitinglist zu haben? Ist es ein Marketing-Tool, um eine Verknappung darzustellen? Ist es wirklich, um nach und nach die User und Userinnen onzuboarden? Was für eine Funktion hat die? Warum seid ihr so vorgegangen? Ja.
Vor allem, weil wir nur also zu zweit haben wir angefangen, Co-Founder, zwei Business-Background, Marketing, Sales, Finanzen. Und wir so, okay, wie können wir eine Userbase aufbauen? Also wir haben ja noch kein Produkt. Wo können wir die User schon mal Traction vorweisen, auch wenn wir die App gerade nicht programmieren können? Und dadurch ist die Idee dieser Waitlist entstanden, zu sagen, okay, wir haben schon mal diese Waitlist mit jetzt über 600 Leuten, die wirklich interessiert sind an unserer Idee und diese App austesten wollen und als erstes diese App benutzen wollen. Und die Waitlist wird tatsächlich nicht mehr so lange existieren, weil, wie gesagt, wir sind schon in der Beta-Phase. Die dient jetzt so noch auch jetzt hier im / Heilbronn dazu da, wenn Leute die Idee auch wieder nice finden, dass sie nicht direkt den Link teilen zu unserer Beta-Phase, sondern die auch mit auf die Waitlist bringen und dann später im Nachhinein genau den Link dann veröffentliche für die restlichen Leute, die drauf kommen.
Würde ich jetzt trotzdem nochmal auf die Wichtigkeit der Community. Wir hatten vorher, hat Andi auch hier noch in dem Raum gerade einen Vortrag gehalten, da war ein entscheidender Punkt, die Community als wichtiger Success-Faktor. Und ihr seid ja, auf Instagram geht ihr ja auch schon raus mit den ganzen Themen. Ist es dann einfach nur zu schauen, welche Themen funktionieren gut oder ist da auch schon ein Community-Aspekt mit eingepreist sozusagen?
Ja, also Community extrem wichtig. Also wirklich, mach nie etwas ohne die Community, würde ich sagen. Vor allem auch, wenn man kleinere Crowdfunding-Kampagnen starten will. Ich weiß nicht, wie sehr man sich damit auskennt, aber vor allem Bootstrap-Startups. Irgendwoher muss Geld kommen und ohne eine Community kannst du eben auch keine Crowdfunding-Kampagnen starten. Und wir haben auch eine WhatsApp-Community. Das heißt, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen unsere Userinnen sehr mit ins Boot holen im Sinne von, okay, die werden von erster Hand von uns erfahren, was eigentlich alles schief läuft, was auch alles gut läuft. So einfach diesen Vertrauen aufzubauen, weil die Leute kaufen ja oder geben kein Geld aus für irgendeine Firma, sondern wenn sie ein Vertrauen da ist und ich finde, so eine Community dauert ewig, dauert lang, dieser Aufbau ist auch extrem time-consuming. Aber es ist mir mega wichtig, vor allem für die Unterstützung, die man dann braucht. Auch vor allem später, wenn die App dann da ist. Das heißt, ja, für diesen Multiplikatoreneffekt auf jeden Fall. Ja.
Ich würde mich jetzt noch zur Funktionalität noch kurz was zwischenfragen. Wie genau funktioniert es dann später, ich melde mich jetzt an? Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt User auch schon von der ganzen Welt. Und dann gebe ich an, dass ich gerne nach Costa Rica reisen würde. Mhm. Und was passiert dann? Also, oder wie funktioniert das? Ich logge mich ein, lege mein Profil an, nehme da ein Bild, wie man es von anderen Portalen kennt, wo man andere Dinge sucht vielleicht. Und dann sage ich, man gebe meine Reisedestination und die Zeit an. Und dann passiert das Matchmaking. Oder wie funktioniert das?
Genau. Also, am Anfang ist so ein kleiner Onboarding-Prozess. Also, wir verifizieren tatsächlich schon die Nummer.
Handynummer.
Genau, Handynummer. Okay. So, dass wir eine gewisse Sicherheit schon von Beginn aus haben. Also, dass man wirklich den User dann, wenn etwas Schlimmeres passiert, was wir nicht davon ausgehen und unsere Community, also wir kennen zumindest jeden einzelnen User und Userin bis jetzt. Aber trotzdem, diese erste Verifizierung zeigt uns schon mal, okay, falls etwas Schlimmes passiert, wissen wir, wer die Person war. Und dann haben wir einen eigenen Verifizierungsprozess auch eingebaut. Das heißt, jeder User kann sich mit einem Video bei uns verifizieren. Und wir haben schon funktionierende Algorithmen, die auf AI und Machine Learning tatsächlich basieren, die von einem PhD von meinem anderen Co-Founder kommen. Das heißt, Co-Founder-Matching, ganz, ganz wichtig, die richtigen Co-Founder zu finden. Und genau, dann loggt man sich ein, registriert, gibt so viel man will eigentlich an, weil wir den Onboarding-Prozess sehr schmal halten. Und dann haben wir eigene Persönlichkeiten entwickelt, also eigene Travel-Persönlichkeiten und verfeinern quasi unseren Travel-Quiz mit Psychologinnen. Das heißt, wir sind mit einem Research Center connected, wo wir Menschen wirklich something wollen im echten Leben und bauen dann gemeinsam mit denen jetzt einen wirklichen Persönlichkeitstest auf im Reisebereich. Das heißt, es spielt eine Rolle bei uns, wie ich vorhin gesagt habe, wer du bist und wer unsere User und Userinnen sind. Und dann kommt erst, okay, wo will ich eigentlich hin als nächstes? Du kannst ganz viele Trips generieren. Es kommt dann auch später diese Trip Generation. Aber primär matchen wir Leute basierend auf der Persönlichkeit. Genau. Und Zeiträume spielen dann auch eine Rolle. Genau.
Jetzt hast du ja, das ist bestimmt ja eigentlich wie im Marketing, wenn du von Personas redest. Gab es da vielleicht auch mal so einen lustigen Fail, dass ihr irgendeine Annahme getroffen habt, wie so eine Persona aussehen sollte, die du matcht und dann war es komplett irgendwie, komplett was anders rausgekommen, als ihr erwartet habt?
Nein, also ja, tatsächlich haben wir gesagt, unsere Zielgruppe sind alle am Anfang. Was ein grandioser Fehler ist, haben wir dann auch begriffen, weil wir müssen uns sehr, sehr fokussieren, vor allem am Anfang. Und dann haben wir tatsächlich die ganze Kommunikation anders gemacht, wie am Anfang der Reise, wo wir gesagt haben, okay, wir holen alle Soloreisende ab oder alle Menschen, alle Pärchen, die vielleicht auch mal alleine reisen wollen. Das heißt, da in der Basis haben wir viele oder unsere Persona viel, viel genauer jetzt, als wir am Anfang hatten mit 5 oder 10 Personas, die wir da kreiert haben. Und genau, es ist immer dieses Testing, ja.
Man merkt, dass du eine gewisse Leidenschaft für das Reisen hast, wenn ich das mal so sagen darf. Wie wichtig ist es für dich, dass du die Leidenschaft, die du jetzt mitbringst aus persönlichen Gründen, dass die ins Unternehmen einfließt? Also wird das Unternehmen dadurch vielleicht auch erfolgreicher, weil du emotional viel mehr dranhängst an dem Thema? Ist das für dich ein Erfolgsfaktor?
Da es mein erstes Startup ist, weiß ich nicht, wie es andersrum ist. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man nicht mit der Leidenschaft dabei ist, dann hat man auch nicht wirklich eine Motivation, weil ich habe noch nie in meinem Leben in den 2 Jahren so viele Emotionen erlebt. Also diese Ups and Downs, die gibt's tatsächlich in der Startup-Welt und die kommen auch jeden Tag. Das heißt, wenn man, glaubt, leidenschaftlich nicht dabei ist oder hinter seinem Thema steht, kann man das auch nicht so rüberbringen. Und ich glaube, die Menschen merken das. Und ich sage immer, folg deiner Leidenschaft und teste dich im Endeffekt einfach aus. Und ich find's persönlich wichtig. Und ja, Reisen ist sehr wichtig bei mir auch im Leben, im persönlichen Leben, ja.
Wir haben 2020 bei Sidepreneur mal eine Studie gemacht zu dem Thema Motivation von nebenberuflichen Gründern und Gründerinnen. Und da kam genau das, was du gesagt hast, auch raus. Also, dass der Hauptgrund eben das Gründen aus, weil man irgendwas unbedingt machen möchte, ein Herzensprojekt hat, etc. Was ich aber trotzdem da immer ein bisschen schwierig finde, ist dann im Operativen, wenn du eben eine starke Leidenschaft für ein Thema hast, wie stellst du sicher, dass du dich jetzt nicht in dein eigenes Produkt verliebst?
Ja, das ist sehr viel Mindset, also sehr, sehr viel Mindset, weil ich weiß, okay, am Anfang war ja, okay, wir haben die beste Idee, die wird auf jeden Fall überall anschlagen und jetzt ist eher so, okay, wir haben eine coole Idee, die kann anschlagen, die kann ein Unicorn werden, aber auf der anderen Seite kann es auch nicht so sein. Das heißt, einfach dieser Mindset-Switch zu sagen, okay, egal was passiert, es ist unsere persönliche Reise, also meine persönliche Reise von meinen Co-Foundern und egal was passiert, es war so bestimmt. Also wirklich dieses zu sagen, hey, im Endeffekt schauen wir, wo die Reise hinführt. Wir versuchen unser Bestes. Wir haben viele Fehler gemacht, sehr viele Learnings. Also auch vor allem im Business-Strategie, auch im technischen Bereich. Und einfach weiterzumachen und zu sagen, okay, im Endeffekt weiß keiner, wohin die Reise hinführt. Aber wenn du die Leidenschaft mit dir mitbringst, dann sage ich, wird es im Endeffekt was Gutes werden, egal in welche Richtung.
Ist ja vielleicht auch so das Thema, dass Leidenschaft einem dabei hilft, wenn es halt eben auch mal schwierige Zeiten gibt, weil nebenberufliches Gründen, so wie du es beschreibst, ja meistens auch so ein Marathon und kein Sprint ist. Das heißt, man muss ja irgendwie dranbleiben, dann hilft es wahrscheinlich schon, wenn man sich dazu motivieren kann, weil es einem auch irgendwie Spaß macht. Und das bringt mich jetzt auch irgendwie nochmal zu diesem Thema nebenberufliches Gründen bei dir, weil du hast es als Einleitung schon gesagt, dass du ganz viele Hüte aufhast, also von der Dozentin über du gehst an Schulen, unterrichtest Social Entrepreneurship, du hast eben deine Gründung. Würdest du sagen, es ist eher ein Vorteil oder ein Nachteil, so viele Hüte aufzuhaben?
Also ich war schon immer eine Generalistin. Ich habe es erst spät gemerkt und weil ich war immer so, okay, mich interessieren eigentlich so viele Themen. Wieso kann ich mich nicht auf ein Thema fokussieren? Also was stimmt nicht mit mir? Das war eher so mein Gedanke früher. Und jetzt bin ich so, hey, es macht mir einfach extrem viel Spaß. Ich habe sehr viel Energie, muss man echt auch dazu sagen. Also ich kann jetzt nach Hause gehen, den ganzen Tag genetworked haben und immer noch voller Elan sein und noch um 11 Uhr nachts ins Gym gehen. Das heißt, ich glaube, es kommt auch von meiner Person, aber es ist tatsächlich auch schwieriger zu switchen. Das heißt, von einem Thema zum anderen. Ich bin Dozentin an der Uni. Eigentlich stehen noch 100 Themen an, die ich in meinem Startup erledigen muss. Die werden irgendwie nach hinten geschoben, weil die Vorlesungen auch stattfinden müssen. Und dann leider kommt der Startup irgendwie meistens zu kurz, weil die anderen Themen natürlich auch verpflichtend sind und man auch irgendwie für andere Menschen arbeitet und man denkt sich so, okay, dann mache ich den ganzen Sonntag und verliere meine Freizeit. Aber ja, es sind wirklich Time-Management-Skills müssen sehr krass geübt werden dabei, ja.
Aber wahrscheinlich nicht nur Zeitmanagement, sondern auch ganz krass die Priorisierung und das Umschalten im Kopf, oder?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Beeindruckend. Also ich kenne das bisschen von mir, dass man viele Sachen parallel macht und dann auch mehr Zeit und Energie gewinnt von Dingen, um nervigere Sachen zu machen. Und kann das auch bestätigen, was du gesagt hast mit dem Ups and Downs, was ich so gelernt habe. Bei, wenn ich es frage, ist es auch eine Frage, die ich die Gäste immer frage, wie beschreibst du das, diese Reise, ne, diese Welle beim Bootstrapping oder generell beim Gründen? Und die meisten sagen, naja, am Anfang ist die Euphorie ist viel höher, aber auch die Fuck-Ups, da fällst du viel tiefer, ne? Und im Laufe der Zeit gewöhnt man sich dran und dann flachen die Kurven ab oder sie treffen einen nicht mehr so arg. Und das fand ich ein interessantes Learning, und du hast es auch angesprochen. Und ich glaube, jetzt bist du noch ein bisschen am Anfang, aber ganz viele haben das eben so gesagt, das bleibt alles und die Achterbahnfahrt, die lässt aber halt nach oder sie, man gewöhnt sich einfach dran, dass es so ist. Das fand ich interessant. Ja, jetzt sind wir hier auf der Slushed und eigentlich geht's hier um Investoren, um Pitches. Es gibt auch Preise, die man gewinnen kann. Viele träumen heute wahrscheinlich davon, hier ein Investment mitzunehmen oder einen Kontakt zu knüpfen. Und du hast dich aber erstmal für Bootstrapping entschieden. Jetzt haben wir schon gehört, dass es ein bisschen gedauert hat. Auch so CTO finden, App entwickeln, das hätte ja vielleicht auch einfacher gehen können. Was hat dich zu der Entscheidung bewogen, das Ganze erstmal ohne Finanzierung zu probieren, also gebootstrapped?
War das echt keine Entscheidung, die wir machen wollten? Es war eher ein Muss, weil natürlich Investorengelder sind extrem wichtig. Ich habe damals meine Masterthesis über das Startup-Ökosystem mit Fokus auf Deutschland geschrieben. Und habe gemerkt, okay, wow, Investorengelder, die geben gerade das ganze Geld einfach an Startups. Easy. Ja, bis wir selber im Fundraising waren und dann war die Lage nicht mehr so. Also die Wirtschaftslage war ja gar nicht mehr so, vor allem in dem VC- und Business Angel-Bereich. Und es blieb dann keine andere Wahl, außer zu bootstrappen. Wir haben tatsächlich eine kleine Förderung noch bekommen, die uns minimal geholfen hat. Aber so eine App zu entwickeln, ist extrem zeitaufwendig und dauert viel, viel länger. Ich glaube, alle Startup-Reisen dauern viel länger ohne Investmentgeld. Weil, wie gesagt, man muss dann zwei, drei Sachen gleichzeitig machen, damit das Geld irgendwie reinkommt und das fließt dann direkt in ein Startup rein. Das heißt aber, wichtig ist, wenn man selber nicht in sein Startup investiert, Zeit und Geld, warum sollen dann andere in ein Startup investieren? Und das halten wir uns immer vor Augen und sagen, okay, wir versuchen extrem viel low zu machen, also low cost und so weit wie möglich zu kommen. Und wir sind tatsächlich, also wollen jetzt in Fundraising aktiver werden, viel, viel aktiver, weil wir sehr viel Zeit auch mit Förderprogrammen ja, leider verschwendet haben, also in unserem Bereich, die nicht geklappt haben, deswegen verschwendet. Okay. Und jetzt fokussieren uns aber wirklich auf Business Angels und ich habe hier schon einige Business Angels, genau, bin ich in Kontakt getreten und mal schauen.
Ja, also das ist immer was man nicht so hört bei den Förderprogrammen. Da denkt man immer, das klappt. Also ich höre immer von den Fällen, wo es geklappt hat, aber ist es genauso schwierig wie ein Fundraising und dann was scheitert sowas dann?
Tatsächlich, also wir glauben persönlich, dass es sehr stark an der Industrie liegt, vor allem hier unten in Baden-Württemberg, also Reiseindustrie. Das Feedback, was wir bekommen haben, war eher so, dass die Idee gar nicht dahinter verstanden. Dann denkt man sich, okay, dann sind wir in Calls gegangen und das war eher sehr umstritten und das lag halt natürlich an der Branche, Reiseindustrie in Deutschland, obwohl wir Reiseweltmeister sind, liegt sehr, sehr viel natürlich auf der Automotivindustrie und Bauindustrie und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir können uns mit denen gar nicht mehr anlegen und wir versuchen einfach unser Bestes mit dem Geld, was wir haben und schauen jetzt, dass wir die App rausbringen und fundraisen, genau.
Das heißt, du hast es ja gerade beschrieben, es war jetzt keine gezielte Strategie zu bootstrappen, aber vielleicht ist es auch in dem Marktumfeld jetzt gerade so, dass man schon viel weiter sein muss, in der Unternehmensentwicklung überhaupt Investoren zu überzeugen. Jetzt nichtsdestotrotz habt ihr ja bisher gebootstrappt. Das heißt, du hast es gerade beschrieben, ihr seid auch mit relativ wenig Ressourcen ausgekommen oder musst damit auskommen. Mhm. Was waren denn da so die wichtigen Strategien und Tipps, dass das klappt?
Ja, Also auf jeden Fall zusammensetzen mit deinen Co-Foundern von Anfang an und mal Klartext sprechen. Was sind die Erwartungen? Wie weit können wir kommen? Wie viel Geld kann jeder von uns leisten? Also wie viel Geld kann jeder von uns monatlich beitragen? Und wie viel Zeit? Also das heißt immer dieses, okay, wenn du Vollzeit arbeitest und ein Mitgründer von mir arbeitet Vollzeit, weil der gesagt hat, okay, das dauert jetzt doch zu lang mit dem Fundraising. Ich investiere eher viel mehr Geld rein in die Company. Und wir geben dann mehr Zeit. Das heißt, du musst wirklich Klartext mit deinen Mitgründern und Mitgründerinnen reden und versuchen, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Und es ist wirklich eine knallharte Koordination und monatlich natürlich einchecken, ob das noch für alle okay ist oder ob ja die Gefühlslage ist mit deinen Co-Foundern. Sehr viel Absprache, Kommunikation und Planänderungen. Ja.
Aber das ist vielleicht auch ein ganz spannender Punkt jetzt gerade, weil das hat man beim nebenberuflichen Gründen vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm. Also, dass man vielleicht am Anfang auch sein eigener Investor sein kann in dem Fall. Das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Gerade um auch zu dem Product Market Fit zu kommen. Fairerweise muss man das ja auch sagen, auch bei den meisten Startups, die wahrscheinlich hier auf der Slush rumlaufen, ist es ja so, dass sie ja nicht von jetzt auf gleich, außer sie können auf finanzielle Grundlagen zurückgreifen, ein VC-Case, ein Angel-Case oder auch profitabel sein können. Das heißt, die arbeiten auch irgendwie davor, versuchen, das Ganze zu eruieren. Und gerade beim nebenberuflichen Gründen ist es ja dann auch so, dass man diese Chance eben hat, weil man irgendwo ein zweites Einkommen hat, eben glücklicherweise. Natürlich auch Nachteile, wenig Zeitressourcen etc., aber diesen Weg gehen kann. Aber ich fand diesen Punkt mit der Kommunikation super interessant. Du hast es einfach gesagt, da muss man halt offen sein. Da muss man viel drüber sprechen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, selbst wenn man damit offen umgeht, dass es trotzdem zu Konflikten kommen kann, wenn man in so unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen dann auch ist. Und der eine, auch wenn er jetzt mehr Geld einbringt, man hat ja trotzdem das Gefühl, oh, jetzt habe ich vielleicht so viel gerade geleistet. Wie geht ihr da auch auf dieser soften Ebene damit um?
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil wenn du nicht gut mit deinen Mitgründern und Mitgründerinnen bist, dann, ich meine, die meisten Unternehmen scheitern wegen dem Team. Und es war nicht immer leicht, offen zu kommunizieren, auch über seine Gefühlslage. Ich habe zwei Mitgründer, die sind ungefähr 10 Jahre älter als ich, bringt natürlich eine ganz andere Erfahrung mit. Und ich war von Anfang an klar, okay, wir machen jetzt das erste Teambuilding, wir treffen uns für 4 Stunden, 3 Stunden, dann wurden es 6 Stunden und haben offen und ehrlich über uns gesprochen, wie wir kommunizieren, was wir wollen, was wir brauchen, was wir benötigen. Wir checken jede Woche ein, wie wir uns fühlen. Also sind wir noch alle allein, sind wir noch alle motiviert, was fehlt uns? Und klar, so Financial Stability ist ein riesen Thema bei uns und das lässt uns nachts manchmal nicht schlafen. Weil wir denken, okay, wir wollen eigentlich Vollzeit in einem Startup drin sein, nicht 100 andere Sachen im Kopf haben. Und ja, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
Ich glaube schon. Wir hören es gleich vielleicht noch aus dem Publikumsfragen raus, ob es abschließend beantwortet wurde.
Weil wir haben natürlich nachher noch die Gelegenheit, dass ihr auch Fragen stellen könnt, wenn euch was interessiert. Und wir haben jetzt selber noch ein paar hier auf der Liste und die machen wir noch durch und dann gucken wir, was euch so interessiert. Ja, mich würde interessieren, wie bekommst du das alles unter einen Hut aktuell? Also von der zeitlichen Perspektive, sowohl auch organisatorisch, Disziplin haben wir schon gehört. Hast du eine 60-Stunden-Woche? Wie kann man sich das vorstellen? Weil du hast auch gesagt, du machst mal abends was oder ihr trefft euch die 6 Stunden. Also wie organisierst du das, dass du das alles unter einen Hut bekommst?
Ja, also es gibt kein 9-to-5 bei mir. Also das ist schon komplett weg. Bei mir ist einfach, was mir extrem hilft, ist mein Kalender alles runterzuschreiben direkt. Wann ist Termine auch für die Wochen davor zu planen und dann kommt mein Termin dazwischen. Alles direkt in deinen Kalender zu schreiben, das hilft mir persönlich für meine Orga. Und es ist keine 30-Stunden-Woche, definitiv nicht. Ich habe auch mal bis 4 Uhr morgens gearbeitet. Das ist so ungefähr einige Male passiert, weil wir einfach ein paar Sachen erledigen mussten. Oder vor allem für meine anderen Jobs, wo ich dachte, okay, ich krieg das in 2 Stunden hin, danach wurden es 6 Stunden. Das heißt, da dir auch ein bisschen mehr Puffer zu geben und wirklich Samstag, sonntags zu arbeiten. Aber manchmal kannst du dir eben vielleicht 3-4 Tage frei nehmen, weil du dir denkst, okay, ich brauche jetzt meine Mental Health Ruhe, weil mein Kopf sonst durchdreht. Ich stand einige Male vor Burnout. Ich glaube, das wissen einige nicht. Während meinem Studiums und auch in der Anfangsphase. Und da habe ich realisiert, okay, Pausen sind auch wichtig. Genau, also ich schalte meinen Laptop nicht um 4 aus und sage, okay, die restlichen Themen erledige ich morgen, sondern ich priorisiere und schaue, dass ich die Themen fertig bekommen, die ich heute fertig bekomme. Manchmal ist es um 6 Uhr, manchmal ist es um 8 Uhr, manchmal ist es um 10 Uhr nachts. Und genau.
Nimmst du dir auch Urlaub, um an der Firma zu arbeiten? Machst du Überstunden oder kannst du in Teilzeit gehen, so ein Sabbatical machen oder so, damit du da mal längere Zeit, also
Was ich mir schwierig vorstelle oder von mir selber kenne, immer wenn man stückchenweise was macht, ist ja ein Stück weit auch ineffizient manchmal, ne? Kann dir das mal helfen, mal 4 Wochen einen bezahlten Urlaub zu nehmen? Oder würdest du sowas machen?
Ja, das Gute ist an der Uni oder an der Hochschule, wir haben Semesterferien.
Ja, okay.
Das heißt, da kann ich durch.
Treffer versenkt, ja.
Wirklich 2 Monate ist das dann kein Thema. Oder wir haben ja zweimal im Jahr Semesterferien, das ist dann wirklich, okay, da kann ich komplett Und wenn zu viel Themen anstehen im Startup, dann nehme ich mir natürlich auch Urlaub von meinem anderen Job. Und bin dann, okay, jetzt brauche ich meinen ganzen Fokus und Energie in meinem Urlaub, in meinem Startup. Und dann fokussiere ich mich ja auch da drauf.
Okay.
Dann vielleicht noch so zum Thema Orga noch vielleicht anschließend, weil du es jetzt gerade auch angesprochen hast. Wie koordiniert ihr euch dann? Habt ihr ein festes Office? Macht ihr das remote? Kommt ihr regelmäßig zusammen? Wie funktioniert das denn in der Absprache?
Ja, also wir haben einen wöchentlichen Fixtermin, also Team-Meeting. Und wir arbeiten komplett remote. Also wir haben tatsächlich Coworking Spaces in Nürtingen, ganz cool ist. Das machen das tatsächlich auch ganz neu. In Stuttgart und genau in Berlin, das ist jetzt ein bisschen weiter weg, haben wir auch Coworking-Möglichkeiten. Aber wir machen das meistens immer von daheim, jeder für sich. Wobei ich Coworking Spaces extrem, extrem feier, wenn dann wirklich andere Gründer dabei sind, auch andere Leute aus der Startup-Welt, das motiviert einen viel mehr, anstatt 8 Stunden alleine von seinem PC zu hocken. Genau, aber wir wollen uns die Möglichkeit nicht nehmen, von überall auf der Welt zu arbeiten, weil Reisen ist ja. Wenn ich auch auf Reisen gehe, dann nehme ich meinen Laptop immer mit und bin dann, okay, immer erreichbar, aber ich weiß, okay, ich kann auch manchmal, wenn ich am Strand bin, zwei Stunden am Tag an den Strand gehen, dann bin ich wieder zurück, dann arbeite ich wieder voll. Das heißt, diese Flexibilität wollen wir uns und unseren späteren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auf jeden Fall nicht nehmen.
Was war für dich so, wenn du jetzt so rückblickend, jetzt ist ja die Reise ist noch am Anfang, aber vielleicht kannst du schon ein bisschen Einblick geben, was ist so die größte Herausforderung gewesen bei der nebenberuflichen Gründung und wie hast du es geschafft, die zu meistern?
Ja, also auf jeden Fall das Finanzielle, weil es stehen ja auch Opportunitätskosten. Also wenn du selber gründest und Startup startest, hast du ja nicht direkt Geld, keiner gibt dir direkt Geld. Das heißt, du arbeitest eigentlich du hast extrem viele Opportunitätskosten und arbeitest für kein Geld. In dem Sinne, bei Startup ist wirklich, du arbeitest für deine Zukunft. Das war so ein bisschen immer dieser Struggle im Kopf. Okay, ich verliere jetzt eigentlich so viel Geld, obwohl ich nach meinem Masterstudium irgendwo anfangen könnte. Vor allem, wenn die Struggles kommen. Und das ist so die größte Challenge eigentlich, die uns nachts manchmal nicht schlafen lässt, zu denken, okay, jetzt hätte ich eigentlich so viel Geld auf der Bank, aber dich selber immer wieder zu motivieren und zu denken, okay, warum mache ich das Ganze? Und diese Sicherheit kannst du dir immer holen. Also du kannst immer dein Startup aufhören oder in Vollberuf gehen, aber das wollen wir nicht und das ist so eine persönliche Motivation und genau.
Du hast vorher ja auch gesagt, dass du aktiv gecoacht wirst. Wie wichtig ist für dich Coaching, aber auch vielleicht Mentorship, also auf deiner Reise gewesen?
Ja, neben unserem Coach haben wir auch einen Mentor, den treffen wir alle 3 Wochen. Und der kommt aus der Reiseindustrie. Das heißt, er hat uns auch mit anderen Startups vernetzt und uns Insights mitgegeben, direkt am Anfang unserer Reise. Und auch unser Coach. Also bis heute, wenn wir irgendwelche Struggles, Probleme haben, er ist eigentlich immer da. Und ich finde das extrem wichtig, weil ich weiß nicht alles, meine Mitgründer wissen nicht alles. Und klar, kein Mensch auf der Welt weiß alles, aber es tut immer gut, jemanden zu haben, dem man vertrauen kann und dem man weiß, okay, wenn ich mal Motivation auch brauche, außerhalb meines oder alle im Gründungsteam, dann haben wir jemanden, bei dem wir uns wenden können oder Struggles. Und Struggles kommen immer. Ob man die will oder nicht, die sind immer da. Deswegen finde ich das extrem wichtig, ja.
Wir hatten ja vorher mal in der Präsentation von Andi, ich komme nochmal darauf zu sprechen, das Warten auf den Hockeystick und das ist ja auch so die Erwartung am Gründen. Und es geht immer bergaufwärts und im Idealfall geht es dann durch die Decke. Ich habe da meine Grafik gesehen, also Gründen ist dann, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung beschreiben, es ist eher so wellenartig und die Wellen gehen im Idealfall halt immer ein bisschen weiter hoch und man navigiert sich so durch und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es auch einfach hilft, wenn man von außen auch mal eine Einschätzung kriegt, weil man ja doch auch schnell beim Gründen sich nicht nur in einen positiven Flow, sondern auch so in einen Tunnel begeben kann.
Ja, definitiv.
Mich hätte interessiert, also ihr habt ja diese Matching-Funktion euch überlegt und wenn du jetzt überlegen müsstest, wer dieses Geschäftsmodell, wir hören ja öfter von Pivots, auch hier auf dem Event haben wir das heute gehört, wenn es jetzt nicht in der Reisebranche wäre, würde das System, so wie ihr es überlegt habt, auch irgendwo anders funktionieren?
Ja, also die Algorithmen, die mein Co-Founder in seinem PhD gemacht hat, die haben wir tatsächlich modifiziert für unsere App, also für unseren persönlichen Algorithmus. Und die würden tatsächlich auch anderswo einsatzfähig. Also die könnten anders zum Einsatz gebracht werden. Also für jegliches Matchmaking. Die müssten halt nur angepasst werden, was wieder lange dauert. Aber theoretisch, ja, wäre das möglich.
Haben wir hier jemand, der überlegt, ob er nebenberuflich gründet oder es gemacht hat? Okay, gehen ein paar Hände hoch. Was würdest du jemandem raten, der gerade drüber nachdenkt oder noch ein Stück weit vorne ist, nebenberuflich zu gründen, aber der unsicher ist, den Sprung zu wagen?
Why not?
Okay, bist du schon. Ich ändere die Frage nochmal. Bitte nicht mit why not.
Schade.
Ja, why not?
Ich würde tatsächlich einfach sagen, mach es, weil die einzigen Dinge, die wir im Leben bereuen, sind die, die wir nicht gemacht haben.
Das ist richtig, ja.
Und was hält uns zurück? Meistens sind es unsere eigenen Glaubenssätze oder unser eigener Kopf, der die Grenzen zieht. Wie gesagt, ich bin hier nicht mit Superkräften geboren worden und ich krieg's auch hin. Und deswegen gehe ich auch an Schulen und motiviere Kids, wirklich diese Startup-Methoden von klein auf an die Hand zu bekommen. Weil es gibt auch so viele jugendliche Beispiele, die einfach gegründet haben und so ein riesen Wissen jetzt haben. Und so viel Erfahrung schon im jungen Alter und das verändert einen. Deswegen, just go for it. Also wirklich macht es, traut euch. Wie gesagt, es gibt immer diese Up and Downs. Man muss sich nur klar sein, dass die auf einen zukommen und dass man wirklich dieses Mindset hat, damit umzugehen und sich vielleicht einen Coach, eine Coachin, Mentor, Mentorin mit an die Hand zu nehmen und ja, die Reise zu beginnen.
Ja, es ist sicherlich schwierig, schon so große, weite Pläne zu machen. Mhm. Also wahrscheinlich weißt du jetzt noch nicht, was nächstes Jahr ist. Aber trotzdem hast du wahrscheinlich eine Vision, auf die du hinarbeitest. Und Unternehmertum an sich kann ja auch eine krasse Persönlichkeitsentwicklung sein. Also wie kommt es bei dir zusammen? Was ist deine Vision mit Travel Out oder was ist eure Vision mit Travel Out? Und was spielt denn auch die persönliche Entwicklung dann vielleicht für eine Rolle bei dir?
Ja, was viele vermutlich nicht wissen, wir leben im einsamsten Jahrzehnt der Menschheitsgeschichte. Das heißt, wir haben Technologie, die uns eigentlich in der digitalen Welt komplett vernetzt. Und man vermutet, okay, man ist vernetzter denn je, aber tatsächlich in den USA ist es schon eine Epidemie und die WHO sagt, dass es so gefährlich wäre, als würde man 15 Zigaretten am Tag rauchen. Das ist irgendein Problem, das keiner in Sicht hat. Alle kümmern sich um die Umwelt, was extrem wichtig ist, aber der soziale Aspekt wird sehr oft vernachlässigt. Und unsere persönliche Vision ist es, einfach Menschen im echten Leben näher zusammenzubringen. Und wenn wir dabei Technologie nützen können, dann wieso sollten wir es nicht versuchen? Und das ist etwas, was uns alle antreibt, so die Menschen näher zu verbinden im echten Leben. Und wir haben Millionen von Solo-Travelern, nicht nur, weil die es cool finden, alleine unterwegs zu sein, weil wir nämlich auch in einer Einsamkeitsepidemie leben und es leider schlimmer wird anstatt besser. Und so wollen wir eben bedeutungsvollere Verbindungen schaffen, deswegen auch dieses Persönlichkeitsmatching und nicht nur einfach, hey, wo reisen wir als nächstes hin? Wir kennen uns nicht, okay, cool, mach du dein eigenes Ding, sondern wirklich dieses persönliche und die Vision tiefgründiger Verbindungen zu erschaffen. Genau.
Fast schon ein perfektes Schlusswort, aber wir entlassen dich noch nicht. Ich glaube, wir nehmen jetzt gleich nochmal das Publikum rein, aber bevor wir das machen, vielleicht nochmal ein Call to Action auch. Mhm. Wo kann man sich im Nachgang, wenn man jetzt nicht das Glück hat, hier vor Ort zu sein und sich vielleicht nachher noch abfangen kann, wo kann man sich mit dir austauschen und wo kann man mehr zu Travel Outs finden?
Ja, also sehr, sehr gerne auf LinkedIn. Also vernetzt euch gerne, falls ihr meinen Namen schreiben könnt. Theodora Hatzifamlidis. Vermutlich in den Shownotes.
Richtig.
Genau. Da wirklich LinkedIn. Ich glaube, ich bin auch die Einzige mit dem Namen. Sehr wahrscheinlich. Gerne vernetzen, ihr könnt mich immer anschreiben und da findet ihr auch den Link zu unserer Webseite, zu unserem Startup und genau, sonst schreibt mich an und ich schicke euch alles rüber.
Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank fürs Teilen von deiner Geschichte bis dahin und ja, jetzt gibt's Fragen aus Publikum? Hat jemand eine Frage? Dann würde ich kurz bitten, dass er auch kurz vorkommt, aufsteht und das Mikro in die Hand nimmt. Das wäre ganz toll.
Ich würde gerne wissen...
Kannst du dich umdrehen, dass alles hören?
Ja, okay. Ich wollte jetzt dich angucken.
Ja.
Also ich würde gerne wissen, wie das Gründen deine Reisen verändert hat, so ganz konkret. Weil 2 Stunden am Strand und dann wieder zum Rechner klingt jetzt nicht nach meiner Vorstellung von einer sehr attraktiven Reise.
Ja, also das ist tatsächlich dann auch ein bisschen so mein persönliches Ding, würde ich sagen. Also ich reise tatsächlich mehr, während ich mein Startup hatte oder als ich mein Startup gegründet habe, weil es sehr viele Konferenzen auf der Welt gibt. Ich 2 Mitgründer habe, das heißt, ich schaue mir immer an, okay, wo gibt es eine Konferenz, wo wir eventuell mit Investoren, Investorinnen matchen könnten und ist dann eine Möglichkeit, dahin zu gehen. Das heißt, diese Kombi zu sagen, okay, ich bin zwar den ganzen Tag auf dem Event, aber trotzdem bin ich in einem anderen Land, in einer anderen Stadt und nach dem Event kann ich mir die Stadt anschauen, mich mit Menschen, mit Locals connecten. Das heißt, klar, es ist nicht dieser Urlaub. Ich schalte jetzt 3 Wochen mal komplett aus. Das kann ich tatsächlich auch nicht. Das will ich auch gerade in dem Moment nicht. Das heißt, jeder für sich muss feststellen, okay, ist das Startup-Leben überhaupt was für mich oder nicht? Und ich finde es tatsächlich ganz nice, 2 Stunden kurz abzuschalten, an den Strand zu gehen und wieder zurückzukommen. Aber wie gesagt, das kann nicht jeder oder es ist nicht für jeden, definitiv nicht. Deswegen dieser Realitätscheck, okay, was bringt eigentlich dieses Startup-Leben mit sich? Und ja, zu schauen, ob man das machen will oder nicht. Aber es ist immer eine positive Reise, sage ich.
Ja, vielen Dank für deine Insights. Mich würde interessieren, weil du ja gesagt hast, du standst kurz vorm Burnout, wie du das in dem Zeitpunkt gemanagt hast und was für Werkzeuge du vielleicht benutzt hast, um da wieder rauszukommen.
Ja, das war tatsächlich die sehr stressige Studien-Lifestyle. Und ich habe das persönlich gemerkt. Ich dachte, das ist völlig normal, bis mich Leute, also meine Freunde darauf angesprochen haben, hey, Theo, dir geht's irgendwie nicht gut, was ist los? Ich so, nee, das ist nur viel los, Stress, bis ich dann wirklich gecheckt habe, okay, was ist jetzt auf lange Sicht? Ich kann gar nichts machen und so sollte es ja nicht sein, weil ich weiß, dass ich ein energetischer Mensch bin. Und dann habe ich gecheckt, okay, zum Glück habe ich Freunde, die mich drauf angesprochen haben und dann habe ich sehr viel selbst reflektiert und gemerkt, okay, bis wohin kann ich arbeiten und dass es okay ist, eine Pause zu machen. Ich glaube, das war das große Problem bei mir. Ich dachte, es ist nicht okay, eine Pause zu machen, bis man erfolgreich wird und Erfolg, wie es halt jeder oder jede selber definiert. Und genau, sich selber zu reflektieren und zu journalen und wirklich innezuhalten und mal seine eigenen Gedanken zu reflektieren, hat mir sehr geholfen, bis heute, ja.
Ich glaube, die wenigsten erkennen selber, dass sie im Burnout sind, ne? Da braucht man immer einen externen Trigger, glaube ich. Ja. Also das ist immer ganz wichtig, dass ein jemand da drauf hinweist und vielleicht kommt man auch selber gar nicht raus und braucht professionell da Hilfe irgendwie. Ja. Jetzt wollen wir positiv enden. Gibt es noch eine Frage?
Als ein nebenberuflicher Gründer, wenn man eine Vision zur Realität machen möchte, dann ist, wenn es eine App sein soll, dann ist die Entwicklung eigentlich der größte Zeit- und Aufwandsfaktor. Und ich glaube, aus diesem Grund habt ihr euch für Low-Code entschieden. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, wir haben komplett selber programmiert.
Komplett, also es ist wirklich komplett Eigenentwicklung. Und das heißt, ihr habt auch einen CTO sozusagen, der auch diese Entwicklung auch nebenberuflich gemacht hat.
Ja, das ist echt verrückt. Unser CTO, der hat ja sein PhD gemacht, hat dann noch gearbeitet und hat er alles gedroppt. Das heißt, er hat dann Vollzeit angefangen mit 3 Kindern aus seinen Savings zu leben. Ein komplettes Jahr und macht halt jetzt noch nebenher so Freelancing-Projekte, wo er Leuten mit Low-Code-Tool hilft tatsächlich. Aber bei uns ist es komplett vollprogrammiert, genau.
Okay, ja, das wäre meine Folgefrage gewesen. Aber die Person macht es dann Vollzeit sozusagen, nicht nebenberuflich. Ja,
genau.
Okay. Aber danke.
Gerne.
Danke auf jeden Fall für die Beteiligung, die Fragen. So, hat jemand noch was? Perfekt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr alle dabei wart. Und wir sind auch gespannt, wie das jetzt ankommt, weil ich habe es jetzt auch das erste Mal gemacht. Und ich weiß, war jetzt mit dem Audio ein bisschen schwierig, auch mit der Lautstärke her. Auch danke, dass du, wir haben das letzte Woche kurzfristig ausgemacht, weil hier ein Slot frei wurde. Von daher war das auch gebootstrapped alles, auch wie ihr hier seht. Und danke, dass ihr dabei wart und es mitgemacht habt und auch keiner fluchtartig den Raum verlassen hat.
Danke euch auf euch beiden, dass ihr mich angefragt habt. Sonst wäre ich tatsächlich nicht hier. Also spontan muss man sein im Startup-Leben.
Ja, und man braucht Glück immer so ein bisschen. Vielleicht findest du das hier. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ciao.
Danke.
Ciao, ciao.
Ja, und das war auch schon wieder die Folge 96. Mal was anderes auf jeden Fall. Wie hat's dir denn gefallen? War das Audio dann doch ganz okay? Hat das Thema gepasst? Schick mir gern Feedback über E-Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Alle Links zum Podcast findest du in den Shownotes, unter anderem auch zum Sidepreneur-Podcast von Peter. Du findest auch Links zu den Postings von der Theodora, mir und dem Peter zur Slushed. Es gibt auch einen Link zur Slushed und natürlich findest du auch alle Links zur Theodora und was sie so gemacht hat, auch ebenfalls in den Shownotes. Ein ganz tolles Dankeschön noch an das Slush-Team. Auch die haben das kurzfristig möglich gemacht, dass wir eine Lücke füllen konnten mit dem Podcast. Unser Raum war voll, es war ein bisschen laut. Wir haben es irgendwie hinbekommen. Toi, toi, toi. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. So, genau. Nächste Woche haben wir dann schon Folge 97. Da habe ich den Flo Seiler von Knowledge Hero zu Gast. Knowledge Hero ist ein SaaS-E-Learning Startup im Bereich PLU-Nummern. Jetzt wirst du fragen, was sind denn PLU-Nummern? PLU-Nummern ist das, was die Kassiererin, der Kassierer im Supermarkt auswendig wissen muss,
wenn du einen Salat, irgendeinen anderen Gemüse, was eben kein Barcode hat, ja, in die Kasse eintippen möchtest. Das sind PLU-Nummern. Dafür gibt's ein Trainingssystem und das wusste ich auch nicht, wie das funktioniert. Seid gespannt auf die nächste Woche mit dem Flo von Knowledge Hero und mir hier in Folge 97 von Happy Bootstrapping. Bis dann. Ciao.